Den Bibeltext aus Sacharja Kapitel 14, die ersten 9 Verse. Sacharja 14, 1 bis 9. Siehe, es kommt ein Tag für den Herrn, da wird man deine Beute verteilen in deiner Mitte. Da werde ich alle Heidenvölker bei Jerusalem zum Krieg versammeln, und die Stadt wird erobert, die Häuser werden geplündert und die Frauen geschändet werden, und die Hälfte der Stadt muss in die Gefangenschaft ziehen. Der Überrest des Volkes aber soll nicht aus der Stadt ausgerottet werden. Aber der Herr wird ausziehen und gegen jene Heidenvölker kämpfen, wie damals am Tag seines Kampfes, am Tag der Schlacht. Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der von Jerusalem nach Osten zuliegt. Und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten nach Osten und nach Westen hin zu einem sehr großen Tal. Und die eine Hälfte des Berges wird nach Norden zurückweichen, die andere nach Süden. Da werdet ihr in das Tal meiner Berge fliehen, denn das Tal zwischen den Bergen wird bis nach Azel reichen. Und ihr werdet fliehen, wie ihr geflohen seid vor dem Erdbeben in den Tagen Usias, des Königs von Juda. Dann wird der Herr, mein Gott, kommen und alle Heiligen mit dir. Und es wird geschehen an jenem Tag, da wird es kein Licht geben. Die glänzenden Gestirne werden sich verfinstern. Und es wird ein einziger Tag sein. Er ist dem Herrn bekannt, weder Tag noch Nacht. Und es wird geschehen, zur Abendzeit wird es Licht werden. Und es wird geschehen an jenem Tag, da werden lebendige Wasser von Jerusalem ausfließen, die eine Hälfte in das östliche, die andere in das westliche Meer. Sommer und Winter wird es so bleiben. Und der Herr wird König sein über die ganze Erde. An jenem Tag wird der Herr der Einzige sein und sein Name der Einzige.
Nicht vergesse, ich soll liebe Grüße mitteilen der Gemeinde von den Geschwistern aus der Gemeinde Pfastatt im Elsass. Wir hatten die Freude am vergangenen Sonntag, letzten Sonntag, mit dem Posaunenchor dort zu sein. Und die Geschwister haben ausdrücklich gesagt, wir sollen die Gemeinde hier in Basel-Holly grüßen. Das mache ich jetzt. Eine Wartezeit, Advent. Es ist immer ein großes, großes Geschenk von dem allmächtigen Gott und Schöpfer, wenn wir die Zeit, die Gott uns gibt, auskaufen dürfen. Zeit ist Gnade. Zeit. Wir haben gelesen einen kurzen Ausschnitt aus so vielen Prophezeiungen, die wir in der Bibel vorfinden. Einen Auszug. Und wir werden sehen, so wie der Simeon, wir haben es gehört heute Morgen, er sagt, jetzt haben meine Augen den gesehen, der kommen soll. Das Licht der Welt. Simeon hat es bezeugt, als er ihn sah vor sich. Dieses Baby, dieses Kind, nicht wahr? Gott, Mensch geworden. Ein Wunder. Für dich und mich ist Gott dein Schöpfer. Als Mensch in diese Zeit und Welt gekommen. Und wir haben hier gelesen, abschließend fast von diesem kurzen Text, Sacharja 14, 1 bis 9. Und es wird geschehen, zur Abendzeit wird es Licht werden. Sacharja 14, Vers 7. Und es wird geschehen. Advent, warten. Wir haben gesungen, diese Zeilen komponiert von Klaus Heitzmann, gedichtet von ihm. Ein Warten geht durch diese Zeit und durch die ganze Welt. Und Hoffnung wächst zur reifen Frucht, dass Gott doch Recht behält. Ja, es wird geschehen. Wir warten der Dinge, die da kommen sollen. Die Menschen haben von Kindheit an ihre Erwartungen an die Zukunft, du und ich, aber auch unsere Ängste vor der Zukunft, weil wir diese einfach nicht meistern können. Wir möchten es gern, aber wir schaffen es nicht. Und wenn man dann zu den Hochbetagten gelangt, ich komme immer näher auch inzwischen, wenn man dann zu den Hochbetagten gelangt, nicht wahr? Wenn man sie antrifft, von was sprechen sie dann? Von was sprechen wir, auch ich jetzt immer mehr? Wir sprechen von der Vergangenheit, nicht wahr? Ja, wir greifen in die Erinnerungen zurück, ja? Aber ihr Lieben, wir dürfen auch nüchtern uns die Frage stellen, in welcher Erwartung lebe ich jetzt eigentlich? Ohne die Vergangenheit zu ignorieren, ohne sie nicht mehr wertzuschätzen, müssen wir immer wieder zugeben, ich kann der Zukunft nicht entgehen. Die kommt auf mich zu und nimmt mich ein, nimmt mich mit. Ich kann dieser Zukunft einfach nicht entgehen. Und so ist es wichtig, wenn ein Mensch sich willentlich zum Beispiel das Leben nimmt, das gibt es auch. Der Mensch kann sich das Leben nehmen, damit der Tod ihn aus diesem Leben scheidet. Er weiß vielleicht gar nicht oder will es vergessen oder will es einfach nicht merken. Wenn er das tut, kommt er unweigerlich in seine Zukunft hinein. Es kann keiner seiner Zukunft entweichen. Jeder muss einmal vor Gott stehen. Der Schöpfer unseres Daseins. Wir werden ihm begegnen in der Zukunft, ob wir das wollen oder nicht. Der Mensch steht dann in der Ankunft seiner Ewigkeit, nach Gottes Bild erschaffen, der Mensch, in der Ankunft der Ewigkeit. Aber was erwartet ihn da? Wenn wir überlegen, dann ist jeder von uns ein winzig kleiner Ring in der langen, langen Kette der Weltgeschichte. Ein winzig kleiner Ring, jeder von uns, jede von uns. Im Ablauf die Kette der Zeit. Über das Leben der Menschheit entwickelt sich die Weltgeschichte. Und schon in dieser Weltgeschichte, wo sich tausende Generationen ablösen oder abgelöst haben, sind sicher sehr viele erfreuliche Geschehnisse, aber auch sehr viele greuliche Fakten. Wir haben davon gelesen in Sacharja 14, greuliche Fakten. Die gehen da über diese Weltbühne vom Mord des Kain. In der Bibel wird es uns berichtet. Unter den ersten Menschen, Mord des Kain, der seinen Bruder Abel tötete. Über die generelle Bosheit der Menschen zur Zeit Noahs. Und dann das rebellierende, unzüchtige Leben der Bewohner von Sodom und Gomorra. Über all das und vieles mehr nimmt die Weltgeschichte ihren Lauf mit ihren Zivilisationen in Völkern und Stämmen bis heute. Wir haben gesehen und es wird geschehen. Wir warten der Dinge, die da kommen sollen. Jetzt werden wir aber auch weitersehen, Gottes Recht in allem, was kommt. Ich sage es noch einmal, Gottes Recht in allem, was kommt. Hoffnung für den Menschen bleibt mit Gottes Recht immer verbunden. Das muss uns wirklich wichtig werden und das dürfen wir immer wieder erkennen. Wenn Gott dir und mir Hoffnung gibt, dann musst du und darfst du eines wissen, Gott hat immer Recht. Nicht Roland, nicht wir Menschen. Aber Gott hat immer Recht. Wir haben gesungen, Hoffnung wächst zur reifen Frucht, dass Gott doch Recht behält. So heißt es im Lied. Aber das wird uns auch in Gottes Wort gezeigt. Wir dürfen hoffen, weil Gott Recht behält. Aber welches Recht gibst du, Mensch, deinem Schöpfer? Das ist die Frage. Welches Recht gebe ich meinem Schöpfer über meinem Dasein? Er hat mich erschaffen. Viele Menschen fragen gar nicht nach Gottes Recht in ihrem Alltagsleben. Aber dann beschuldigen sie ihn, Gott, er sei nicht gerecht, Gott. Da ist die Lust und Konsum, Wohlergehen, Träume für die Zukunft. Sie sollen jetzt und heute bestimmen. Ja, der Mensch sagt sich selbst und er lehrt sogar die anderen, was wichtig ist. Der Mensch sagt, ich sehe es so. Ich meine, so ist es doch auch gut. So gehe ich mit Geld um. So gehe ich mit Sex um. So gehe ich mit Zusammenleben und Ehe um. So sehe ich die Wahrheit. So will ich Recht haben. Mein Gott gibt mir Recht. Und Vater Staat muss mir auch Recht geben und mich versorgen. Der Mensch oder die Menschen, sie fordern Gerechtigkeit. Sie protestieren. Sie haben Angst um ihre Zukunft. Und weil sie Gottes Recht verworfen haben und ihre Rechte aufrichten wollen, ohne Gott, haben sie immer weniger Hoffnung und sind immer mehr unzufrieden. Die Ungerechtigkeit eskaliert. Sie nimmt überhand, immer mehr Drogen, Alkohol, Gewalt, Streit, Vergewaltigung, Krieg, Eifersucht, Lüge, Schwindel, Skandale und so weiter. Auch in der religiösen Szene. Gerade dort ist die Ungerechtigkeit schreiend, weil man dort den Namen Gottes im Mund hat und in der Ungerechtigkeit lebt. Dabei sagt der lebendige Gott, was sagt er? Er sagt in 2. Timotheus 2, Vers 19, jeder, der den Namen des Christus nennt, wende sich ab von der Ungerechtigkeit. In 5. Mose 32, Vers 8 bis 11, wird uns etwas aufgezeigt, was uns auch von Gott eine Hilfe sein kann. Es wird uns gezeigt, in der Menschheitsgeschichte bekundet Gott unter anderem sein Recht. Er bekundet sein Recht wie? Interessant. Durch die Erwählung eines Volkes. Die Erwählung eines Volkes. Israel. Dort heißt es nämlich, als der Allerhöchste den Heiden ihr Erbe austeilte, als er die Menschenkinder voneinander schied, da setzte er die Grenzen der Völker fest nach der Zahl der Kinder Israels. Denn das Teil des Herrn ist sein Volk. Jakob ist das Los seines Erbteils. Er hat ihn in der Wüste gefunden, in der Öde, im Geheul der Wildnis. Er umgab ihn, gab Acht auf ihn, das Volk Israel. Dieses Volk ist nicht ein großes Volk, ein besseres Volk als ein anderes, nein. Doch hat Gott dieses Volk durch einen Mann, Abraham, ihr Vorfahre, repräsentativ hat Gott für alle Völker dieses Volk herausgerufen aus den Nationen. Und seine ewige Absicht ist es, durch den Messias sein Recht aufzurichten. Da, wo eben alles Recht umgeworfen wurde und Chaos entstanden ist in der Menschheit. Der Diabolos, der Durcheinanderbringer, er regiert die ganze Nationenwelt und ihre Völker, weil die Menschen selbst bestimmen wollen, selber Gott sein wollen, so wie dieser Diabolos und die Dämonen mit ihm. Gott selbst hat seinerseits immer Recht. Vergessen wir das nicht. Gott hat seinerseits immer Recht behalten. Besonders über diesen Verführer der Menschheit. Besonders über den Satan und seine Dämonen. In Psalm 118, Vers 16 heißt es, die Rechte des Herrn hat den Sieg errungen. Schon im Alten Bund, in den Psalmen. Anders übersetzt, die Rechte des Herrn behält den Sieg. Die Rechte des Herrn ist erhöht. Lob und Dank. Wir werden jetzt als Drittes sehen, Gott kommt, er kommt. Wir warten. Wir haben gesehen, Gottes Recht in allem, was kommt. Und jetzt das Dritte, Gott kommt als Retter in die Menschheitsgeschichte. Es heißt, als die Zeit erfüllt war, 2018 sind wir jetzt, aber damals, als die Zeit, 2018, zurück, nicht wahr, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Jungfrau, Gottes Sohn, Mensch geworden. Galater 4, Vers 4. Gottes Sieg in seinem Sohn Jesus Christus durch den Heiligen Geist. Er ist von Ewigkeit her aufgerichtet, dieser Sieg. Denn Christus selbst, sogar in seiner Menschwerdung, als er in den Tod ging am Kreuz, es heißt von ihm, als er in den Tod ging am Kreuz, er hat sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht. Hebräer 9, 14. Dieses Werk, welches von Ewigkeit her gültig ist, hat Gott getan für uns Menschen. Alle anderen Opfer im Tempel Israels weisen auf das eine Opfer hin, in der Hingabe von Gottes Lamm, Jesus Christus. Darum heißt es in Hebräer 9, 14, wie viel mehr als all diese Opfer im Tempel, wie viel mehr wird das Blut des Christus euer Gewissen, Menschen, euer Gewissen reinigen von den toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Durch sein Opfertod ist völlige Vergebung dem Menschen zur Verfügung. Völlige Vergebung steht dir und mir zur Verfügung. Wenn dieser Mensch nun sagt, so wie es dieser Sünder, dieser Zöllner sagte, als er in den Tempel ging damals, Jesus spricht von ihm, er zitiert ihn als Beispiel und er kommt und er sagt, o Gott, sei mir Sünder. Er gibt es zu, das bin ich. O Gott, sei mir Sünder gnädig. Lukas 18, 13. Und wenn dieser Mensch so kommt, wird er durch Gottes Zuspruch, gerechtfertigt. Lukas 18, 14 heißt es, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab. Denn Christus ist um unserer Übertretungen willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt worden, auferstanden. Römer 4, 25. Christus, heißt es, war zuvor ersehen, vor Grundlegung der Welt, aber wurde offenbar gemacht in den letzten Zeiten. Wartezeit, aber es ist erfüllt, dieses Werk Gottes zu unserer Rettung. Aber er wurde offenbar gemacht in den letzten Zeiten, um euretwillen, es geht um uns Menschen, um euretwillen, die ihr durch ihn an Gott glaubt. Darum geht es. Nicht alle werden automatisch gerettet. Es geht um unser Vertrauen auf dieses Eingreifen Gottes. 1. Petrus 1,20 steht das. Und Gottes ewige Weisheit kennt und sieht alles, alles im Zeitgeschehen. Er kennt und sieht. Vom Ablauf der Zeiten und einigen markanten Ereignissen lesen wir zum Beispiel hier jetzt in Sacharja 14. Aber Gott lässt gerade durch diesen Propheten Sacharja in 8 Nachtgesichten, 8 Visionen. Zu Beginn dieses Buches, Sacharja, 8 Nachtgesichte, 8 Visionen. Und Gott lässt dadurch aufzeigen, wie sein Sieg, Gottes Sieg, sich in der Menschheit und Zeit durchsetzen wird. Gott hat Recht, immer. In dem Hebräerbrief fallen die letzten Tage, wie sie genannt werden, mit dem ersten Kommen des Messias zusammen. Er ist offenbar gemacht um euretwillen, bestätigt Gott im ersten Petrusbrief. Und etwa im Jahr 90 nach Christus wird Johannes inspiriert und schreibt: Kinder, es ist die letzte Stunde. 1. Johannes 1, 18. Wir haben gesehen, Gott kommt als Retter in die Menschheitsgeschichte, als die Zeit erfüllt war. Und jetzt haben wir gehört, Kinder, es ist die letzte Stunde. Ja, der Retter ist gekommen. Aber das vierte ist eben, dem Retter und König Jesus Christus ist alle Macht gegeben, nicht nur für die Zeit, zu uns Menschen zu retten, sondern die Macht ist ihm gegeben, alle Macht für ewig, in Ewigkeit. Es heißt, darum hat ihn Gott über alle Maßen erhöht, Jesus Christus, und ihm einen Namen verliehen. Nachdem er Mensch wurde, ist er erhöht worden. Er hat sein Leben gegeben als Retter für uns Menschen. Und darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Ja, sogar die, die ihn ablehnen, müssen einmal das erkennen, zu ihrem Gericht leider. Aber die es anerkannt haben, wie dieser eine Schächer am Kreuz: Gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sagte ihm: Ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. In Bezug auf die Zukunft, in Bezug auf Prophetie, müssen wir eines bedenken: Gott hat Recht. Nicht meine Auslegungen der Prophetie. Es heißt nämlich in Sprüche 27, Vers 1, rühme dich nicht des morgigen Tages, denn du weißt nicht, was ein einziger Tag bringen kann. Wir haben gelesen in Sacharja 14, 1, siehe, es kommt ein Tag für den Herrn, für den Herrn. Das müssen wir beachten. Gott ist es, der andere Zeiten und Stunden herbeiführt. Er ändert Zeiten und Zeitpunkte. Daniel 2, Vers 21. Wisst ihr, die Zeichendeuter, die Wahrsager, die Schicksalsbestimmer der Astrologie zum Beispiel, sie behaupten, sie könnten die Zeit und das Schicksal des Menschen vorhersehen und dieses Schicksal meistern helfen. Es gibt auch eben in der religiösen Welt solche, die angeben, sie könnten die Prophetien Gottes in der Bibel alle ganz klar deuten und sie wissen ganz genau, was alles kommt und wie sie, die Seher, Propheten sind und die das nicht sehen, die haben nichts verstanden, nicht wahr? Sie geben an, dass sie alles unterscheiden können und machen große Konferenzen, wo sie klarlegen, was alles kommen wird. Sie machen Jahres- und Zeitangaben und behaupten, jetzt kommt's. Und wenn man dann ihren klugen, erdachten Unterscheidungen nach einiger Zeit nochmals zurückgreift und überdenkt, dann hat sich da gar nichts erfüllt, was vorausgesagt wurde. Seht ihr, diese Propheten lenken die Menschen auf sich selbst und auf ihre Prophetie. In beiden Briefen an die Thessalonicher in der Bibel, in beiden Briefen, schon damals, wie auch heute noch, ermahnt uns Gott. Was sagt er? Er sagt, 2. Thessalonicher 2, Vers 2, lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen Geist, noch durch ein Wort, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Christus schon da. Abgesehen von diesen falschen Propheten, gibt es auch leider solche, die spotten. Ja. Gott weiß auch, dass dieses Auftreten dieser Spötter eine schreckliche Realität ist, auch gerade in unserer Zeit. Es heißt nämlich, dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass am Ende der Tage Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es von Anfang der Schöpfung an gewesen ist. Dabei, sagt Gott, dabei übersehen sie aber absichtlich, dass es schon vor Zeiten Himmel gab und eine Erde aus dem Wasser heraus entstanden und inmitten der Wasser bestanden hat durch das Wort Gottes. Und das durch diese Wasser, der Sintflut, nicht wahr, die damalige Erde infolge einer Wasserflut zugrunde ging. 2. Petrus 3, 4 bis 6. Dann sagt Gott ganz deutlich, dass diese Erde im Feuer vergehen wird. Mit allen ihren Werken, das sagt Gott. Er kennt die Stunde, die Zeit, aber er sagt es. Aber Gott, der ewige Geschichtsmacher, hat etwas ganz Neues bereitet. Etwas ganz Neues. Es heißt, denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels, wie im Rätsel, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Errettet durch den Retter Jesus Christus. Er hat Recht. Er ist auferstanden. Er lebt. Er ist der Herrscher über alles. Wir haben zwei Fälle gesehen. Die einen, die falschen Propheten, und der zweite Fall, die Spötter. In beiden Fällen, bei den falschen Propheten und bei den Spöttern, ist der Mensch vom Eigentlichen abgelenkt. Das ist das Problem. Er ist vom Eigentlichen abgelenkt, der Mensch. Lass dich nicht ablenken. Gott sagt zu den Gläubigen, ihr seid alle, zu den Gläubigen, die an Jesus Christus glauben, die durch ihn errettet sind, die seine Kinder sind, ihr seid alle Kinder des Lichts. 2. Thessalonicher 5, Vers 5. Was dürfen die Kinder des Lichts erwarten und erleben? Frage. Was dürfen sie erwarten und erleben? Diese Kinder sagen ihrem himmlischen Vater Dank. Es heißt, der sie tüchtig gemacht hat. Er hat sie tüchtig gemacht, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat sie errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat sie versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, in dem sie die Erlösung haben durch das Blut, die Vergebung der Sünden, Vergebung. 1. Kolosser 1, 12, 14. Diese Kinder warten. Sie warten auf des Leibes Erlösung, Römer 8. Christus in ihnen ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Ein himmlischer Leib in der neuen Schöpfung Gottes. Gott sagt durch den Propheten Zacharia: Siehe, es kommt ein Tag für den Herrn, da wird man deine Beute verteilen in deiner Mitte. Gott weiß ganz genau, von was er spricht und wann dies geschieht im Zeitablauf. Der Tag ist ja für den Herrn und nicht für allerlei Spekulationen oder Vermutungen, nein. Wir lesen hier verschiedene Angaben Gottes. Die erste: Gott spricht von dem Aufbegehren der Nationenvölker, die sein Handeln mit dem Volk Israel nicht anerkennen wollen und es grausam durch Krieg und Schändungen vernichten wollen. Von dem ist die Rede hier. Zweitens: Gott kennt die Zeit seines Eingreifens, weil er auch, heißt es, auszieht und in seiner Allmacht kämpft. Er, Gott. Seinem Kampf muss alles sich beugen, Zacharia 14,3. Und immer wieder hat Gott so gehandelt und nach der Berufung des Volkes Israels wurde das Aufbegehren der Nationen gerichtet, indem alle Widerstände gebrochen wurden durch Gottes Allmacht. Das Dritte: Gott hat für Israel selbst Zeiten des Gerichts, der Züchtigung vorgesehen und auch erfüllt. Und dann auch Zeiten für Israel der Wiederherstellung, Zacharia 14, 4 und 5. Alsbald richtet Gott selbst seine schützende Macht inmitten von Israel auf. Dann sehen wir als Viertes: Gott spricht vom Tag in der Welt, wo alles finster ist und das Licht fehlt. Auch die Sterne können der Welt in ihrer Finsternis kein Licht mehr verschaffen. Finster die Welt, dunkel. Und das Fünfte und Letzte, was hier aufgezeigt wird in unserem Bibelabschnitt heute Morgen: Dann aber, gegen Abend dieses einzigen Tages, wird es geschehen. Zur Abendzeit wird es Licht werden. Zacharia 14, Vers 7. Unser Leben wird auch einen Abend erreichen. Die Weltgeschichte wird ihren Abend erreichen. Und die Frage ist: Ist Gottes Zukunft, welche er vollkommen beherrscht, auch deine Zukunft? Oder bleibst du draußen, ausgeschlossen von dieser Zukunft? Wird es zur Abendzeit Licht werden für dich? Kennst du das Licht der Welt, wie Simeon sich freute? Jetzt, jetzt. Oder bleibst du draußen, in der ewigen Nacht? In der Offenbarung lesen wir das, zum Schluss noch. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Es geht ein Warten durch die Zeit. Es heißt darum, Geliebte, weil ihr dies erwartet, so seid eifrig, darum bemüht, das ihr als unbefleckt und tadellos vor Gott, vor ihm erfunden werdet, in Frieden. Wachst in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters, Jesus Christus. Wachst in dieser Erkenntnis, was du hast an ihm, an Jesus Christus. Forsche in der Bibel, lies es, nähre dich davon. Jesus Christus, er soll dein Ein und Alles sein. Ihm sei die Ehre, heißt es, 2. Petrus 3. Sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Wir kommen zum Schluss. Weiter ein Zitat, wo es heißt, Gnade sei nun mit euch. Und Frieden von dem, der ist, der war und der kommt. Und von den 7 Geistern, die vor seinem Thron sind. Und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen. Wir haben die Dreieinigkeit Gottes hier. Gott, der allmächtige Vater, der Heilige Geist, dargestellt 7 Geister, die Perfektion in Gott, dem Heiligen Geist. Und dann der Sohn, Jesus Christus, dem treuen Zeugen. Gnade sei mit euch und Frieden vor dem, der ist und der war und der kommt. Und von den 7 Geistern, die vor seinem Thron sind. Und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten. Und dem Fürsten über Könige der Erde. Ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dann steht Amen, so sei es. Gott hat recht in der Weltgeschichte. Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und noch einmal Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen, alle Stämme des Landes. Und dann noch einmal, ja, Amen. Gott behält den Sieg. Er hat immer recht. Wir wollen ihn anbeten und ihm danken dafür. Wir wollen zu ihm kommen im Gebet. Welch eine Gnade, oh Gott, dass wir solch ein Wort haben von dir, dass wir es so mitnehmen dürfen, erleben dürfen. Dein Wort ist die Wahrheit, du hast recht, du erfüllst alles. Du bist der, der über allem steht. Ja, du bist der, der uns kennt, ganz persönlich. Herr, das übersteigt mein Verständnis jetzt, dass du die Milliarden Menschen, jeden Einzelnen kennst, ob wir gesund oder krank sind, schwach oder stark, klein oder groß, reich oder arm. Wir sind alle vorübergehend in dieser Zeit unterwegs. Aber du bist der, der uns ruft zu einer ewigen Heimat, zu einer ewigen Herrlichkeit. Und dazu bist du treu, auch in dieser Zeit. Du kennst ein jedes von uns. Du siehst, Herr Jesus, wo die Nöte sind meines, unseres Lebens, wo wir Vergebung brauchen. Und wir dürfen zu dir kommen, jetzt. Du hörst, wo unter uns jetzt Personen sind, die wissen, da ist Schuld in meinem Leben. Und du lädst sie ein, im Stillen jetzt zu dir zu kommen. Herr Jesus, danke, dass du sagst, ich werde niemand hinausstoßen, der zu mir kommt. Danke, Herr Jesus, dass du das Flehen hörst. Vielleicht so wie dieser Übeltäter, der sagte, o Gott, sei mir Sünder gnädig. Herr Jesus Christus, du bist auferstanden aus dem Tode. Du hast den Fluch der Sünde und Schuld, die ewige Verdammnis, hast du besiegt. Und du bist auferstanden, du lebst. Wir beten dich an. Und wenn wir dann nun jetzt auseinandergehen wieder oder noch beisammen bleiben zu Tisch, Herr, wir danken dir, dass du bei uns bleibst, auch im Alltag, und dass wir mit dir gehen dürfen. Rüste uns aus für unsere Aufträge durch deinen Heiligen Geist, Herr Jesus. Schenk uns neue Kraft. Heile du, wo wir krank sind im Leib, damit wir dir noch dienen dürfen. Und gib Gnade, Herr Jesus, dass wir in deinem Willen stehen und wandeln. Segne ein jedes. Wir danken dir dafür. Amen.